Viele sind auf der Freizeit, tolle Stimmung, wirklich super. Und wer vielleicht nächstes Jahr die Gelegenheit hat, auch zur Gemeindefreizeit zu kommen, kann ich das nur sehr herzlich empfehlen. Aber nun sind wir hier und wir haben Gottesdienst, darüber freuen wir uns. Und manche wissen das vielleicht nicht, unsere Musikgruppe ist extra für den Gottesdienst heute Morgen von der Freizeit hierher gekommen, um uns zu dienen im Lobpreis. Dafür danken wir doch mal. Ganz herzlichen Dank für euren tollen Einsatz, richtig super. Und so können wir hier wirklich wunderbar Gottesdienst feiern, auch wenn wir, sagen wir mal, jetzt insgesamt etwas in den Reihen ausgedünnt sind. Aber das tut dem Wort Gottes keinen Abbruch. Gottes Wort gilt, Gottes Wort zählt und um Gottes Wort soll es heute gehen. Also wir sind hier jetzt auf der Freizeit in Schramberg, Sulgen, da im Eckeshof und so. Nicht, die sind jetzt auch dran, die machen parallel jetzt auch Gottesdienst und Thema und alles und Lobpreis. Und eine Woche vorher, also jetzt nicht dieses Wochenende, sondern das Wochenende davor, war ich auch auf einer Freizeit, eine ganz spezielle Freizeit, nämlich tatsächlich eine Männerfreizeit. Und dort gab es einen Motorsägenlehrgang mit Schein. Da, meine Frau sagt, da muss ich hingehen, da muss ich anmelden. Das sind ja manchmal so die Frauen, nicht? Die sagen dann, was für uns das Richtige ist, was ja in den allermeisten Fällen auch stimmt. So, dann habe ich mich angemeldet und dann tatsächlich, ich habe eine Motorsäge, also eine richtige Kettensäge, so mit Motor. So. Ja, und dann kamen wir da an und ja, das war schon sehr speziell, das muss ich schon sagen. Und dann kamen wir da rein, da waren schon so Fallbeile in den Tisch gerammt und das war dann sozusagen der Speisesaal. So ging das Ganze dann schon los, aber worauf ich hinaus will, ist eigentlich was komplett anderes. Also es gab dann noch Andachten und so, wir sind dann, haben dann auch Übungen gemacht mit der Kettensäge, so erstmal Trockenübungen an so vorgefertigten Baumstämmen, wie man das dann macht, die Kerbe und so und dass der Baum ordentlich fällt und dass es eigentlich insgesamt so passt. Und dann am Samstag sind wir dann tatsächlich auch in den Wald gegangen, da hatte jemand sozusagen der Truppe seinen Privatwald zur Verfügung gestellt, der musste eh ein paar Bäume gefällt haben, sagt, da könnt ihr euch austoben und dann haben wir tatsächlich Bäume gefällt, also ihr glaubt es ja nicht, ich habe so einen dicken Baum gefällt, also so dick war der und ich habe tatsächlich die Prüfung bestanden, danke, das ist schon Hammer. Nee, aber das Eigentliche, worauf ich hinaus möchte, ist, und das fand ich sehr, sehr gut, es gab immer auch so Andachten und einer hat so einen Impuls gegeben vom Wort Gottes und hat gesagt, wir Männer tun uns manchmal schon, er hat auch von sich geredet und hat gesagt, Freunde, das ist nicht immer so mit dem Lesen und mit der Bibel und mit allem. Nicht, es ist ja tatsächlich manchmal so, das ist zumindest ein Eindruck, der entstehen könnte, dass wir in unseren Gemeinden wesentlich so Textinterpretationsvereine sind. Nee, dann trifft man sich im Hauskreis, natürlich ist ja auch alles wichtig, ist auch alles gut, aber er sagt, ich bin Legastheniker. Ich kann das nicht. Also er sagt, wenn ich 2 Seiten aus dem Buch lesen muss, dann ist es für mich, wie wenn ich 10 Bäume gefällt habe. Das fällt mir viel leichter. Ich fälle lieber 10 Bäume aus irgendeinem Buch, als aus irgendeinem Buch 2 Seiten zu lesen. Das fällt mir dann auch schwer, so in der Bibel und dann reden die alle so schlau und alles ist immer so. Also ich denke mal, wir müssen da an dieser Stelle nochmal umdenken und das Ganze nochmal ganz neu irgendwie überdenken und neu aufzäumen. Und darum soll es heute Morgen gehen. Ich möchte einfach mal ein paar praktische Tipps mitgeben, wie wir sozusagen mit der Bibel umgehen können. Wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Wir sind sehr unterschiedliche Menschen. Es gibt Menschen, die sagen, wo ist das Problem? Ich mache am Morgen meine stille Zeit, ich setze mich hin, prima, die nächste Stunde, dann mache ich Lobpreis, spiele vielleicht noch auf der Gitarre und so weiter und dann bete ich und dann lese ich und dann lese ich 5 Kapitel am Stück, wunderbar und ein anderer sagt, boah, ich pack's einfach nicht. Ich finde die Konzentration nicht. Wir leben in einer Welt, wo so viel auf uns einstimmt. Ich kenne das von mir selber auch. Ja, dann sitze ich, setze mich hin und so weiter, will gerade anfangen, in der Bibel zu lesen und sage so, und plötzlich kommt mir der Gedanke, also das musst du jetzt unbedingt machen. Da sind 10 E-Mails, die müssen jetzt unbedingt beantwortet werden. Und dann geht das und das lässt nicht locker. Ne? Weil das E-Mail muss ja beantwortet werden, ist ja völlig klar. Oder das muss noch und das muss noch und da muss vielleicht noch. Und all diese Dinge und das kommt so an uns ran und diese Unruhe. Und dann, was in der Welt ist und dies und jenes und mit den Kindern. Und also es ist manchmal nicht so leicht, in unserer geschäftigen und umtriebigen Zeit wirklich diese Ruhe und diese Muße zu finden. So, und jetzt fällt mir gerade auf, dass ich keinen Pointer habe. Könnt ihr mir nochmal geschwind einen Pointer? Sorry. Vielen Dank auch an unsere tollen Techniker. Dankeschön. Heute Morgen soll es mal ganz praktisch gehen. Praktische Tipps für die stille Zeit und für den Umgang mit der Schrift. Am Anfang soll natürlich ein Wort Gottes stehen, nämlich Psalm 119, Vers 105, da heißt es: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Also da merken wir schon, wie wichtig und bedeutsam Gottes Wort ist. Gottes Wort gibt uns Orientierung, selbstverständlich. Gottes Wort gibt uns die Richtung, es korrigiert uns auch. Gottes Wort ist ganz wesentlich für unser Leben als Christ. Ohne Gottes Wort können wir als Christen nicht leben. Alles das, was wir wissen von Gott, von Jesus, über das Kreuz, über den Glauben, über alles das, was sozusagen unser geistliches Leben ausmacht, finden wir die Informationen in der Heiligen Schrift. Ohne die Heilige Schrift wüssten wir von Gott, von Jesus gar nichts. Null. Dann hätten wir vielleicht irgendeine Ahnung, irgendeine Fantasie, irgendetwas, aber gesicherte Informationen hätten wir nicht. Und da merken wir, wie bedeutsam das ist, wie grundlegend das ist. Aber eben mit dem richtigen Verständnis und da richtig rangehen und so weiter, und da soll es mal jetzt ein paar ganz praktische Tipps geben, wie das Wort Gottes, wie wir damit umgehen können, wie das Wort Gottes sozusagen in unserem Leben, wie es in einem etwas älteren Lied heißt, wirklich Wurzeln schlagen kann. Es gibt ja ein wunderschönes Lied, das haben wir dann noch auf der Freizeit auch gesungen, sind wir dann so in den Wald und so und dann lagen da die Bäume und so, nicht? Wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, und ich die großen Gnadentaten sehe. Manche kennen das vielleicht. Ne? Ja, aber wie begegnet uns denn der Herr in seinem Wort? Das ist ja mal eine spannende Frage. Nicht? Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Und eine wesentliche Möglichkeit ist, dass man sich eine persönliche Zeit der Stille nimmt. Gehen wir da mal weiter. Zeit mit Gott verbringen. Das Erste und ganz Wesentliche an dieser Stelle ist: Nimm dir Zeit, und zwar ohne Druck. Du musst jetzt nicht denken, ha, ich muss jetzt unbedingt die nächste Stunde hier hochkonzentriert eine Bibeltextanalyse machen. Es gibt Menschen, die vertiefen sich, die machen dann mit allen möglichen Stellen und dann lesen sie vielleicht noch Kommentare dazu. Ja, ist auch alles gut, da werden wir auch noch gleich drauf zu sprechen kommen. Aber das Erste, wenn du anfängst, nimm dir jetzt einfach Zeit. Sag dir so, die nächsten Augenblicke, vielleicht sind das am Anfang nur die nächsten 5 Minuten, vielleicht sind das nur die nächsten 10 Minuten. Ja, fang klein an und sag, okay, diese Zeit nehme ich mir jetzt, egal was für ein E-Mail da ist oder egal was sonst noch ist. Ja, es sei denn, dein Spiegelei ist noch auf dem Herd und droht anzubrennen. Also da würde ich dann raten, schnell mal geschwind in die Küche zu gehen und den Herd auszustellen. Also es gibt so ein paar Ausnahmen, die man dann sozusagen hier noch berücksichtigen könnte. Aber nimm dir einfach Zeit. Es ist sehr herausfordernd manchmal. Also ich kenne das, dann sitzt du da und dann kommen die Gedanken. Sie kommen einfach und wollen dich sozusagen wegziehen. Nimm dir jetzt einfach mal Zeit. Sag dir einfach, nimm dir vor, so, jetzt. Das kann am Morgen, am Abend oder wann immer sein. da sind die Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Also ich halte nichts von dem, dass man sagt, ja unbedingt morgens um 5, nicht wahr? Nur wenn du morgens um 5 und dann passt es und dann segnet dich Gott und dann ist der Tag gut. Und wenn du morgens um 5 das nicht packst, weil du nämlich Langschläfer bist, ja, dann kann der Tag ja nicht mehr gesegnet sein. Also nimm einfach mal so diese Luft aus dem Ballon raus und nimm dir die Zeit, wenn es für dich passt. Aber nimm sie ruhig. Es ist wichtig für unser Leben mit Jesus und überhaupt für unser Leben als Christ in dieser Welt. Nimm dir einfach die Zeit. Das Zweite, such dir einen Ort der Abgeschiedenheit. Nicht, wir erinnern uns sofort an das, was Jesus sagt. Nicht wahr, mit dem stillen Kämmerlein in der Bergpredigt im 6. Kapitel, also mittendrin in der Bergpredigt sozusagen, wo es ums Gebet geht, da ist ja auch das Vaterunser und so. Geh in dein Kämmerlein, übersetzt Luther. Das heißt so in die stille Kammer, wo du dann vielleicht auch mal abschließt, wo du ganz alleine bist. Es gibt keinen ehrlicheren Ort vor Gott als die Abgeschiedenheit und wo du sozusagen alleine bist mit Gott. Weil da kannst du niemandem was vormachen. Da brauchst du in deiner Gebetshaltung nicht zu gucken, was denken die anderen jetzt darüber. Da kannst du einfach so sein, wie du jetzt gerade bist. Und das kann sehr, sehr heilsam sein. Und wenn du dann sozusagen in deinem Kämmerlein bist, wenn du so diese Muße gefunden hast und da jetzt drin bist, dann merkst du auch, wie sieht es eigentlich aus mit meiner Beziehung mit Jesus? Weil da schwimmst du ja nicht mehr so im allgemeinen Ding mit, sondern da bist du wirklich vor Gott alleine. Also wie gesagt, also einen ehrlicheren Ort, einen ehrlicheren geistlichen Ort gibt es eigentlich gar nicht. Und manchen Menschen fällt das sehr, sehr schwer, so diese Stille, diese Ruhe, vielleicht auch die Abgeschiedenheit mal auszuhalten. Ich fand Dietrich Bonhoeffer an dieser Stelle immer wieder beeindruckend und sehr, sehr hilfreich. Nicht? Der sagt also, es ist gut, das Gemeinsame, so dieser gemeinsame Tag, aber dann ist es wichtig, auch so die Einsamkeit, sich mal zurückziehen, nicht immer nur in der Masse zu sein. Beides hat seinen Platz, beides hat seinen Ort. Das gemeinsame Lob, im Gottesdienst Lobpreis, Klatschen, wie auch immer, was wir machen, aber dann eben halt auch das Alleine sein. Beides. Such dir einen Ort der Abgeschiedenheit. So, wenn du jetzt in diesem Ort der Abgeschiedenheit bist, wie kann das Ganze dann losgehen? Nicht die Gedanken kreisen vielleicht noch von diesem und jenem, was uns so beschäftigt. Man könnte so anfangen, dass man einfach mal anfängt, Gott zu danken. Es gibt immer einen Grund, für den man danken kann. Und wenn das ganz banal vielleicht am Anfang ist, wenn ich anfange, einfach Gott dafür zu danken, dass ich diesen Tag erleben kann, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich satt zu essen habe. Also diese ganz grundsätzlichen Dinge, die ja so unfassbar selbstverständlich für uns sind. Vielen Menschen in der Welt geht es anders, wir wissen das. Wir kriegen das immer mit, auch durch die Tagesnachrichten. Einfach mal mit diesen ganz einfachen Dingen beginnen, Gott zu danken. So, und dann kann das ja ein bisschen ausführlicher noch werden. Dass ich ihm danke, was er für mich getan hat. Dass ich ihn überhaupt kennen darf. Dass ich zu ihm gehören darf. All diese Dinge, mit denen können wir anfangen, Gott einfach mal zu danken und so sozusagen hier den Faden, den geistlichen Faden aufzunehmen und dann Gott zu loben. Gott einfach zu loben für das, wer er ist. Danke, du bist der Herr. Du bist der Herr über Himmel und Erde. Du hast alles in der Hand. Und du weißt, wie es mir geht. Du weißt, wo ich stehe. Du weißt, was in mir ist. Du weißt, was ich brauche. Aber du bist der Herr der Welt. Du bist der, der alles in seinen Händen hält, dem nichts zu schwer ist. Du bist ein Gott, der das Meer teilt. Und es gibt immer einen Weg. Das kann ich Gott sagen. Vieles ist ja gerade so in Liedern. Nicht vieles, also Lieder, Musik, das spricht ja ganz tief an. Das haben die alten Reformatoren, Luther und überhaupt bis zum heutigen Tag, ja durch die Geschichte und durch die Menschen immer wieder erkannt, wie wichtig und wie bedeutsam und wie hilfreich Musik an dieser Stelle sein kann. Vieles von dem, was wir glauben und als Grundlage, kommt in irgendeinem Liedtext vor. Beispielsweise, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen zieh ein. Für viele Menschen ist die Ewigkeit bestimmt von goldenen Gassen. Wo haben sie das her? Natürlich aus diesem Lied. Weil, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen zieh ein. Nicht? Dann wird nur Jesus allein Grund meiner Freude und Herrlichkeit sein oder so. Ich habe jetzt den exakten Text da noch nicht so parat. Ich habe es auch schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesungen, aber naja, gut. Aber verstehen wir, Gott loben. Gott loben. Und dann nehmen wir den Faden auf. So, und dann geht's an den Text. Ich würde immer empfehlen und vorschlagen, mal mit einem Psalm zu beginnen. Lies einen Psalm. Gut, manche Psalmen sind natürlich so, also es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Arten von Psalmen. In manchen Psalmen bringen die Psalmbeter, David und andere, Asaf und wer alles einen Psalm geschrieben hat, natürlich auch ihre persönlichen Emotionen zum Ausdruck. Ja, Herr, besiege du meine Feinde und so. Aber nicht nur, wir haben Psalmen, die wirklich von A bis Z Lob sind. Denk mal zum Beispiel an Psalm 103. Psalm 100, also viele Psalmen, ich könnte jetzt alle möglichen aufzählen. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Danke, Herr, dass du mein Hirte bist. Lies einfach mal diesen Psalm. Oder Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern sitzt und nicht sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern eben der nachsinnt über dein Wort Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der Frucht bringt Tag und Nacht. Wunderbar. Also wir haben sehr, sehr viele wundervolle Psalmen, Lobpsalmen und so. Such dir einen Lobpsalm aus, der muss ja nicht gerade mit Psalm 119 anfangen, der 176 Verse hat. Such dir einfach mal einen relativ kurzen Psalm und lies einfach diesen Psalm. Lies ihn langsam. Nimm es einfach auf. Und dann kannst du nach jedem Vers sagen, danke Herr. Der Herr ist mein Hirte, danke, dass du mein Hirte bist. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zum frischen Wasser. Danke, Herr, dass du das auch für mich tust. Dass du, so ein Herr, auch für mich bist. So kann man da rangehen. Das nächste ist, bitte den Herrn, dass du dein Wort, dass du sein Wort verstehst. Wir lesen bei Paulus, dass die Heilige Schrift von Gottes Geist eingegeben ist. Das bedeutet, dass sozusagen auch der Geist Gottes uns klar machen muss, was er uns jetzt sagen möchte durch dieses Wort. Das ist ja klar. Und wir lesen an einer anderen Stelle in Petrus, dass sozusagen jede Weissagung der Schrift nicht eine Sache eigener Auslegung ist, sondern Männer Gottes haben sozusagen, wenn es um die Propheten geht, getrieben vom Heiligen Geist die Dinge aufgeschrieben. Also der Heilige Geist spielt hier wirklich eine ganz, ganz starke Rolle. Und deswegen dürfen wir Gott bitten, Herr, zeig du mir, was du mir jetzt sozusagen durch diese Verse in der Bibel sagen möchtest. Und da muss man auch keine besonders frommen Worte machen. Das kann man einfach so sagen. Bitte Gott, dass du sein Wort verstehst. Dann würde ich empfehlen, gut, für manche kann es dann das auch schon gewesen sein, für den Anfang und für diesen Tag, aber wenn du dir vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit nehmen möchtest, wenn du dann vielleicht zu dieser Ruhe gefunden hast und merkst, Menschenskinder, ich könnte ja doch noch ein bisschen länger, ja, dann lies fortlaufend ein Bibelbuch. Gut, ich würde jetzt nicht gerade mit Jesaja anfangen oder so, nicht? Kann man auch machen, selbstverständlich, jedes Bibelbuch eignet sich. Aber ich würde einfach mal anfangen, zum Beispiel mit den Evangelien. oder den Briefen oder durchaus auch im Alten Testament. Königebuch, Samuel, ja, wo das dann auch teilweise sehr spannend und wild und drastisch zugeht, aber das gehört halt eben auch dazu. Lies fortlaufend ein Bibelbuch. Ich fand, was Luther gesagt hat, hat mich mal sehr beeindruckt. Luther hat mal gesagt, wenn du die Schrift liest, dann danke Gott für alles das, was er dich verstehen lässt. Und er lässt uns sehr viel verstehen. Also die Bibel ist kein Buch mit 7 Siegeln, überhaupt nicht. Aber es gibt Stellen, die sehr schwer verständlich sind für uns in unserer heutigen Zeit. Das hat unterschiedliche Gründe, dass wir manches nicht wissen und manches natürlich auch aus einer alten Kultur kommt und so weiter. All diese Dinge, das ist überhaupt gar keine Frage. Und da gibt es immer wieder Stellen, wo wir dann stutzen, wo wir dann sagen, oh, das kann ich jetzt überhaupt nicht einordnen. Da sagt Luther, wenn du an eine Stelle kommst, die du nicht verstehst, die dir dunkel ist, dann sagt er schlicht und ergreifend, dann verbeuge dich tief vor dem Wort Gottes und geh weiter. Vielleicht, wenn du nächste Mal vorbeikommst, verstehst du die Stelle vielleicht schon etwas besser. Fand ich ein sehr gutes und hilfreiches Wort. Lies fortlaufend ein Bibelbuch. Dann kann man an das Lesen der Bibel mit verschiedenen Fragen herangehen. Und da möchte ich euch auch mal einige Tipps geben, wie man daran gehen kann. Mein erster Tipp wäre, lies den Text langsam. Also ich habe damals im Studium gelernt und das hat man uns auch so vermittelt, wie man Bücher möglichst schnell lesen kann. Ja, wenn man dann, keine Ahnung, was weiß ich, 20 Bücher lesen muss im Semester, und dann hat man uns so, wie man das dann querlesen kann, und dann liest erst das Inhaltsverzeichnis und dann liest am Ende nochmal die Zusammenfassung und dann hast du im Prinzip schon, guckst, welcher Verlag das ist. Also es gibt da so ein paar Tricks, ja, wo man dann schon weiß, in welche Richtung das Ganze gehen könnte. Bei der Bibel ist das komplett anders. Komplett. Und selbst, wenn du bestimmte Bücher und Stellen vielleicht schon 3-4 Mal gelesen hast, das Geheimnis des Wortes Gottes ist, dass er dir immer wieder neue Dinge zeigt. Das unterscheidet die Schrift ganz wesentlich von allen anderen Formen und Gestalten der Literatur. Weil es immer wieder andere Dinge sind, auf die der Geist Gottes dich aufmerksam machen möchte. Gottes Wort ist unerschöpflich. Und denk, ja, Psalm 23 habe ich in der Grundschule mal auswendig gelernt oder im Konfirmandenunterricht, wo auch immer, nicht wahr, das kenne ich alles schon. Ja, natürlich kennst du das und das ist super, wunderbar, feier es, dass du es kennst. Aber du kannst noch tiefer einsteigen und Gott will auch durch das, was du vielleicht schon kennst, trotzdem und in besonderer Weise zu dir reden. Das ist das Geheimnis des Wortes Gottes. Warum? Weil du, wenn du mit Jesus lebst, den Heiligen Geist hat und der Heilige Geist dich auf die Dinge bringen möchte, wo er dich hinführen möchte, damit du wachsen kannst im Glauben. Das ist das Ziel. Und tiefer in die Dinge reinkommst. Lies den Text langsam. Vers für Vers. Also ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, wenn ich dann einen Text lese aus dem Galaterbrief oder Epheser oder was auch immer, dass ich erstmal den ganzen Abschnitt lese, so 4, 5, 6, 7 Verse, je nachdem. Und dann lese ich anschließend jeden Vers 2-mal nacheinander. Einfach 2-mal. Ich lese ihn 2-mal. Also ich lese ihn 1-mal und dann lese ich ihn nochmal. Und dann kommt der nächste Vers. Und den lese ich auch wieder 2-mal, ganz langsam, Wort für Wort. Stück für Stück. Wir sagen, ja, das kostet doch unendlich Zeit. Ja, ja, da sind wir wieder, ne? Das E-Mail wartet. Allerdings das Ei in der das Rührei oder das Spiegelei in der Pfanne, wenn die auf 9 ist, wartet nicht. Also muss dann mal schnell hin. Aber ansonsten hast du Zeit. Wir müssen die Texte der Bibel nicht runterrattern, weil wir keine Zeit haben. Dann lies lieber 2 Verse und lies die 2, 3, 4 Mal und lass die anderen Verse, aber du hast diese beiden Verse gelesen. Und Gottes Wort wird in deiner Seele, in deinem Leben arbeiten und es wird dich verändern, selbst wenn es nur 1 oder 2 Verse sind. Das ist das Geheimnis, weil nämlich der Heilige Geist durch dieses Wort wirken kann und wirkt. Stück für Stück lies den Text einfach langsam. Und dann liest du ihn nochmal. Es ist nicht schlimm, ihn nochmal zu lesen. Nein, es ist ein Segen, wenn du ihn nochmal liest. Und dann kommst du zur Ruhe und dann kommst du in den Text hinein. Die nächste Frage wäre, wenn du ihn langsam gelesen hast, vielleicht auch zweimal, manche Verse, was steht eigentlich da? Was steht da? Nicht, was soll da stehen und auch noch nicht, was steht da jetzt für mich? Bei der Frage sind wir noch gar nicht, sondern die Frage ist jetzt erstmal, was steht eigentlich da? Und da können Dinge stehen, die uns neu sind, da können auch Dinge stehen, die uns vielleicht bekannt sind. Aber das ist wichtig, erstmal zu lesen, zu sehen, aufzunehmen und zu entdecken, was steht eigentlich da? Was habe ich gerade gelesen? Ganz langsam. Was steht dort über Gott? Was steht dort über Jesus? Es gibt Verse, da steht man zunächst überhaupt nichts über Gott. Es gibt sogar ein Buch in der Bibel, ihr glaubt es ja nicht oder manche wissen es vielleicht, da kommt der Begriff Gott überhaupt gar nicht drin vor. Wisst ihr, welches Buch das ist? Bitte? Esther, ja, gut. Da sind einige ganz speziell und gut dabei. Da sind die so die Fortgeschrittenen. Esther, das stimmt, Esther. Und trotzdem geht es um Gott. Aufnehmen. Schauen. Ein großer Theologe hat mal gesagt, das Erste, wenn wir die Bibel lesen, ist Sehen. Und er sagt, das Zweite, wenn wir die Bibel lesen, ist Sehen. Und das Dritte, wenn wir die Bibel lesen, ist nochmal Sehen. Das war übrigens der große Adolf Schlatter. Dem einen oder anderen sagt dieser Name vielleicht etwas. Was steht dort eigentlich? Was sehe ich? Was tut Gott hier? Eine weitere Frage kann sein, wie handeln Menschen, die Gott oder Jesus kennen? Und da haben wir wirklich die ganze Bandbreite. Da haben wir sehr, sehr vorbildliche Leute, da haben wir Leute, die versagen, da haben wir Leute, die in Sünde fallen und Buße tun und einen Neuanfang machen. Also da haben wir wirklich das gesamte Spektrum und das kann eine Riesenhilfe für uns sein. Natürlich werden wir uns nicht zu jeder Zeit mit jeder Figur aus der Bibel identifizieren können. Das muss man auch gar nicht. Aber die Lebenswirklichkeiten und die Situationen, in denen Gott mit Menschen gehandelt hat, sind so vielfältig, dass es auch für uns etwas zu sagen hat und auch für uns eine Bedeutung hat. Und auch wir uns an der einen oder anderen Stelle mal so, vielleicht mal so wiederfinden können. Weil es eben auch Menschen waren. Die Menschen der Bibel waren auch Menschen. Aber sie haben vertraut. Wie war das mit Abraham? Abraham hat Gott geglaubt. Wie war das mit David? Nicht David war ja, also was der gemacht? Also mein lieber Mann. Also, aber dann eben diese Buße, diese Umkehr. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Wie handeln Menschen, die Gott kennen? Mose, Elia, Samuel, Jeremia, Noah, wie heißen sie alle? Rahab. Die kananitische Prostituierte, überlegt ihr das mal, was für Menschen hier in der Bibel vorkommen, die tatsächlich das geglaubt haben und einen Weg da mit dem lebendigen Gott gegangen sind. Wie handelt Gott mit den Menschen? Was tut Gott? Da lernen wir Gott kennen in besonderer Weise. Deswegen, die ganze Schrift ist wichtig, das Alte Testament und das Neue Testament. Wie handelt Gott mit Menschen? In manchen Bibeln, nicht in allen Ausgaben, aber in vielen Ausgaben, gibt es sogenannte Parallelstellen. Also die jetzt schon länger dabei sind, wissen das, ist überhaupt gar keine Frage. Die wissen das vielleicht auch schon lange. Aber manche von uns sind vielleicht noch relativ neu dabei. Da gibt es bei manchen Versen unten nochmal so ganz klein gedruckt Bibelstellenangaben, das nennt man Parallelstellen. Das lohnt sich, die mal nachzuschlagen, weil die können helfen, die Stellen, die man gelesen hat, noch besser zu verstehen. Schlag Parallelstellen nach. Und dann der Zusammenhang zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Wenn du etwas liest übers Opfer, zum Beispiel im dritten Buch Mose. Also manche, wenn die vorne anfangen, erstes Buch Mose, das ist ja dann noch relativ easy. Ja, dann geht's los mit der Schöpfung, mit Noah, Sintflut, Turmbau zu Babel, dann kommt Abraham und dann hinterher kommt Josef und all diese Dinge. Und spätestens beim dritten Buch Mose, wenn es dann um die Opfer geht, da wird es für manche schon kritisch. Brandopfer, Speisopfer, Schwingopfer und was es da alles gibt und so. Und dann, aber auch das hat Bedeutung. Das sind so Stellen, nicht, wo man dann sich öfters mal verbeugt und dann weitergeht, aber es hat Bedeutung. Gerade beim Opfer. Wenn wir da durchhalten und das dritte Buch Mose mal so aufnehmen und dann den Hebräerbrief lesen, ich sag dir, da geht die Sonne auf. Du wirst den Hebräerbrief besser verstehen. Verstehen wir das jetzt nur ein Beispiel, so diese Zusammenhänge mehr und mehr zu entdecken zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Freunde, da gibt's unglaubliche geistliche Schätze zu heben. Aber es braucht manchmal vielleicht auch ein bisschen seine Zeit, bis man sich durch manche Dinge einfach mal durchfräst, sage ich jetzt mal. Der Zusammenhang zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. So, und wenn wir diese Fragen mal so für uns durchgegangen sind, vielleicht ein bisschen länger, ein bisschen kürzer, ganz unterschiedlich, dann kommen wir tatsächlich zu der Frage, was könnte das eigentlich für mich ganz konkret bedeuten? Was bedeutet das jetzt? Was kann ich daraus ziehen? Was will Gott mir hier durch diese Stelle, durch diesen Abschnitt sagen, in meine Situation hinein? Es kann sein, dass dir Gott vielleicht in dem Moment auch mal nichts sagt, dass du jetzt vielleicht gar nicht in der speziellen Situation bist. Also man muss jetzt nicht krampfhaft immer rausfinden, oh, da muss ich jetzt irgendwie was für mich. Das muss überhaupt nicht sein. Das ist ganz unterschiedlich. Es kann sein, dass du einfach die Bibelstelle gelesen hast. Super, ich habe wieder was Neues gesehen im Wort Gottes, habe das aufgenommen, es wird in mir arbeiten und gut ist. Prima, wunderbar. Andermal wird das vielleicht anders sein, dass dich ein Vers anspringt und das heißt, genau in meine Situation hinein. So unterschiedlich ist das. Die sind sehr unterschiedlich. Und ich will es mal so sagen, der Heilige Geist ist auf seinem Weg mit uns und in uns extrem flexibel und spricht uns dort an, wie wir es brauchen. Mal so und mal so. Das ist nicht alles Schema F. Dann vielleicht noch ein paar Tipps, die hilfreich sein können, drumherum. Also das waren jetzt mal so für die Stille. Benutze einen Bibelleseplan. Das kann ich sehr empfehlen. Also es gibt wunderbare Bibellesepläne und Möglichkeiten, ja, wenn man nicht weiß, ja, wo soll ich denn jetzt mal anfangen und so. Benutze einen Bibelleseplan. Da hätte ich einen Tipp. Die guten alten Losungen zum Beispiel. Die Losungen. Also wir lesen die immer vor dem Frühstück, lesen wir die Losung, das ist ein Vers aus dem Alten Testament, dazu wird ein Vers aus dem Neuen Testament ausgesucht, das nennt man Lehrtext und das ist schon mal, ich würde es mal so sagen, so eine Minimalration, aber warum ich auf die Losung hinweise, ist noch etwas anderes, nämlich, ich habe jetzt, sieht man vielleicht jetzt nicht so scharf, aber bei den Losungen ist für jeden Tag unten auch ein Vorschlag, welchen Text man an diesem Tag lesen kann. Da ist so ein kleiner Bibelleseplan drin. Ein kleiner Text aus dem Alten Testament, ein kleiner Text aus dem Neuen Testament. So, wenn ich jetzt jeden Tag die Losung lese und mich vielleicht auch daran halte, dann habe ich im Grunde genommen schon so eine Orientierung, sozusagen, wie ich da vorgehen kann und welche Texte ich da jeden Tag lesen kann. Kann man machen, muss man aber nicht. Ist mal ein hilfreicher Tipp. Also, als ich noch hauptamtlich im Gemeindedienst war, habe ich sogar manchmal geguckt für Sonntag, da ist auch ein Predigttext sogar. Welchen Predigttext gibt es denn da jetzt in der Losung? Und nicht selten habe ich den tatsächlich genommen, damit man eben nicht immer so als Verkündiger seine Lieblingstexte nimmt. Das fand ich manchmal wirklich sehr, sehr hilfreich. Oder tatsächlich solche Bibellesepläne, Orientierung, es gibt viele, ich habe jetzt einfach mal ein paar rausgesucht, so irgendwas muss man ja dann zeigen, man kann ja jetzt nicht 20 Sachen zeigen. Das sind mal schöne Sachen, Orientierung, und da wird dann auch teilweise der Bibeltext etwas erklärt, so in kurzen Abschnitten, sehr gut verständlich, so kann man das machen. Oder hier noch eine andere Möglichkeit, auch sehr, sehr gut, sehr, sehr schön, Zeit mit Gott, mit Gewinn die Bibel lesen. Weitere nützliche Tools beim Lesen der Bibel können zum Beispiel solche Dinge hier sein. Also das kann ich für diejenigen, die tiefer einsteigen möchten, sehr empfehlen. Ein Bibellexikon. Also wir benutzen das schon seit vielen, vielen Jahren. Also man muss jetzt nicht irgendwie Theologie oder Bibelschule oder irgendwas gemacht haben. Nein, da werden bestimmte Dinge aus der Bibel ganz einfach erklärt. Wenn man dann an irgendeinen Begriff kommt in der Bibel, was ist das denn, was bedeutet das denn, dann kann man da nachschlagen und dann wird das super erklärt. Was bedeutet Passa, was bedeutet dies, was bedeutet jenes? Ja, also das kann ich sehr empfehlen, wenn man da wirklich ein bisschen tiefer reinkommen möchte in das Ganze. Oder, das gibt es auch, so Studienbibeln. Das sind Bibeln, da sind schon kurze Erklärungen drin und jede Menge Parallelverse. Ich weiß, dass etliche von euch auch sowas haben. Das kann ich sehr empfehlen, solche Studienbibeln. Das Thomson gibt auch noch andere. Und für die, die richtig dick einsteigen wollen, gibt es sogar für jedes Buch der Bibel Erklärungen. Das nennt man Kommentar. Und da werden wirklich ganze Bibelbücher Stück für Stück in guter Weise erklärt. Also das würde ich wirklich sehr empfehlen. Ich habe jetzt hier mal den Edition C. Also den gibt es mittlerweile. Also ich will jetzt keine Werbung für irgendwas machen, überhaupt nicht. Ja, nur, sondern weil ich glaube, dass das hilfreich sein kann. Was heute dieser Sammelband kostet, kostete früher ein einziger Band. Also die gibt es jetzt in dieser Gesamtausgabe sehr, sehr günstig. Und es ist eine Riesenhilfe. Als ich zum Glauben gekommen bin, als Jugendlicher habe ich mir Taschengeld, habe ich Zeitungen ausgetragen, irgendwelche Dinge gemacht, habe mir Taschengeld zusammengespart und habe mir dann die Wuppertaler Studienbibel von dem Geld gekauft. Also das ist auch so eine Kommentarreihe und habe dann angefangen, wirklich das dann zu lesen. Und das kann einen schon wirklich sehr, sehr weiterbringen und viele, viele Informationen bringen, die man sonst nicht hätte. Also das wäre dann wirklich sehr ambitioniert, aber eben halt eine große Hilfe, eine gute Hilfe. Dann natürlich vertiefende Literatur. Gibt es zu allen Themen, ja, könnte ich hunderte von Titeln zeigen. Ich möchte einfach mal ein paar Titel zeigen, die ich im Moment ganz gut finde, wo wir uns auch mit auseinandersetzen. Jesus der Jude, also der tatsächlich der jüdische Hintergrund, auch im Neuen Testament, die Urgemeinde, das waren ja alles Juden, die den Messias kennengelernt haben. Da kriegt man jede Menge gute Informationen und das erhält das Verständnis der Bibel doch auch ganz erheblich, das kann ich schon sagen. Oder hier von meinem hochgeschätzten Kollegen Dominik Sickinger, die Bibel besser verstehen, eine kleine Einführung in das größte Buch aller Zeiten. Nicht, das sind dann so Möglichkeiten, die es da gibt, gibt noch viel mehr. Ich möchte euch ermutigen, an dieser Stelle nicht aufzugeben. Geht da rein. Nehmt Gottes Wort auf. Nehmt euch die Zeit für die Stille. Geht da rein. Ich möchte schließen mit diesem wundervollen Vers aus Psalm 25. Da heißt es in Vers 5, führe mich und lehre mich, nach deiner Wahrheit zu leben. Denn du bist der Gott, der mich rettet. Auf dich hoffe ich zu jeder Zeit. Das unser Gebet ist. Dieses Gebet wird Gott immer erhören. Wenn wir so beten, dann wird Gott das tun. Und er wird uns die Bibel verständlich machen. Wir werden reinkommen, wir werden es verstehen. Die Bibel ist kein Buch mit 7 Siegeln, wo man erst alles Mögliche studiert und gelernt und Griechisch und was weiß ich alles gemacht haben muss. Nein, die Bibel können wir verstehen und Gott wird dir zeigen, was er dir dadurch sagen möchte, in deine Situation hinein. Seid gesegnet. Amen.